Ich habe dein Twitter-Profil gefunden und ich habe da diesen Thread gelesen zu Xenophobie und Rassismus am Arbeitsplatz, und es fing an mit den Worten: Ich bin an meinem Arbeitsplatz, Klammer auf, in Erfurt, Klammer zu, die einzige Ausländerin und möchte hier mal niederschreiben, wie Xenophobie und Rassismus bereits meinen Alltag prägen, jedoch nie mir selbst gegenüber, denn ich bin schließlich, in Anführungsstrichen, der gute Ausländer. Was ist denn ein guter Ausländer?
Ein guter Ausländer ist, der sich im Bild der Leute, die ich jetzt explizit angesprochen habe, ich will es mal nennen, besonders integriert hat, der die deutsche Sprache beherrscht, und zwar fehlerfrei, der, ich sage es auch ganz ehrlich, kein Kopftuch trägt oder nicht sichtbar irgendwie braun ist oder sonstiges. Du siehst ja, ich bin relativ hell, werde auch nicht oft als Ausländerin erkannt auf der Straße oder bin auch nie Opfer von rassistischem, weiß ich nicht, Beleidigungen gewesen oder sowas, weil man mir einfach nicht direkt anerkennt, die Ausländerin. Wie gesagt, Hautfarbe und so weiter spielt halt auch eine große Rolle. Und das habe ich einfach mein Leben lang schon erlebt, dass ich als der gute Ausländer gesehen werde. Denn wenn irgendwelche Kommentare gegen Ausländer kommen und ich mich dazu äußere, dann sagen sie zu mir sowas wie: Ja, aber doch nicht du. Und ich sage: Ja, ich bin auch Ausländerin, aber du bist damit nicht gemeint. Religion spielt bestimmt auch eine große Rolle. Ich bin nicht religiös, ich äußere mich nicht großartig zur Religion, bin aber absolut dafür, dass jeder Mensch seine Religion ausleben soll und darf. Deutschland, Grundgesetz, Religionsfreiheit. Und ja, das spielt bestimmt auch eine große Rolle.
Ich kenne ja auch den vollen Namen nicht und du musst ihn jetzt auch nicht sagen, aber daran würde man es auch nicht erkennen.
Richtig, mein Nachname ist, also so an der Endung erkennt man schon ein bisschen, dass der aus dem slawischen Raum kommt, weil ich auch dort herkomme. Viele wissen aber nicht, dass dort auch viele Muslime leben zum Beispiel. Also meine Familie ist muslimisch. Ja. So. Nur an meinem Vornamen kann man das vielleicht ein bisschen erkennen, weil der arabisch ist.
Naja, aber da ist ja inzwischen auch, also viele Leute nennen ja inzwischen ihre Kinder, wie sie wollen, und nicht mehr nach irgendwelchen traditionellen alten, weiß ich nicht, wie der Großvater früher hieß oder so. Du hast geschrieben, du hast selbst eine Fluchtgeschichte. Möchtest du davon erzählen?
Klar, da gehe ich gerne drauf ein, weil das auch eine große Rolle spielt in meiner Einstellung heute. 2001 sind meine Familie und ich nach Deutschland gekommen aus einer kleinen Republik aus Russland. Die heißt Ingushetien, das kann ich auch gerne hier sagen. Und die grenzt an Tschetschenien. Vielleicht kennst du dich auch mit der Kaukasus-Krise ein bisschen aus, Nordkaukasus. Da habe ich dich erwischt, das ist nicht schlimm. Und dort, die haben sich halt, da gab es viele Krisen, haben heute noch Probleme mit Bürgerkriegen und so weiter, mit Russland vor allem. Und 2001 hat mein Vater dann entschieden, dass wir weg müssen, haben hier politisches Asyl beantragt, und es war ein sehr, sehr weiter Weg, sehr, sehr langer Weg, bis wir hier in Deutschland dann tatsächlich einen Aufenthaltsstatus erhalten haben und uns auch gewährt wurde, hier zu bleiben. Mittlerweile habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber da ich auch weiß, dass das kein luxuriöser Weg war und wir auch nicht schön gelebt haben als Asylsuchende, Asylanten, sage ich jetzt mal ganz grob, bin ich da einfach noch ein bisschen härter und gehe härter vor gegen Menschen, die das so verharmlosen.
Wie alt warst du damals und habt ihr damals Rassismus- und Xenophobie-Erfahrungen gehabt dann zu der Zeit?
Ich war 8 und als wir hierher gekommen sind, da sind wir von einem Flüchtlingsheim ins andere praktisch rumgereicht worden, bis wir dann in einer Stadt in NRW geblieben sind und haben dort dann auch in so Containern gelebt, wo dann halt die Flüchtlinge drin gelebt haben. Und ich muss sagen, ich als Kind habe das nicht großartig wahrgenommen. Ich bin dann direkt in die Schule gegangen und habe dann, ich sprach ja kein Deutsch, habe dann, während die anderen Kids ihren Unterricht gemacht haben, habe ich dann andere Aufgaben bekommen und so weiter. Aber das nehme ich nicht als Rassismus wahr, sondern da muss man einfach mehr fördern, jemand, der kein Deutsch spricht. Ansonsten war das wirklich für mich, also ich habe diesen Prozess gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich sofort in die Schule gegangen bin. Ich bin sehr kommunikativ, ich hatte kein Problem, Freunde zu finden. Was mich vielleicht gestört hat, war, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wo ich wohne, und ich hätte sagen müssen, na, in den Containern da oder sowas. Aber das kam nie groß zur Sprache und da haben wir auch nicht lange gelebt, Gott sei Dank. Dann sind wir in eine Wohnung gezogen. Über uns hat eine ältere deutsche Frau gelebt, für die das, also das ist eine Sache, an die ich mich erinnere, die hat regelrecht geheult, als sie erfahren hat, dass dort Asylanten einziehen. Und wir waren auch, wir sind eine große Familie. Meine Mutter war zu der Zeit schwanger. Deswegen haben wir auch überhaupt erst aus dem Flüchtlingsheim ausziehen dürfen.
Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Was für eine Arbeit gehst du denn nach?
Also ich bin hauptsächlich Studentin und arbeite halt eben nebenbei in einer Art Callcenter, mache Kundenservice für Kunden aus ganz Deutschland für eine bestimmte Firma. Und ja, das ist jetzt also meine Tätigkeit neben dem Studium.
Was würdest du sagen, in was für einem Umfeld arbeitest du da? Also was sind das so für Leute, die da so mit dir arbeiten?
Alles querbeet. Mhm. Wir haben Rentner dort, die sich nebenbei noch was dazu verdienen. Wir haben Menschen, die bei der Stadt arbeiten, eigentlich sehr gute Berufe haben, die aber trotzdem noch nebenbei noch was dazu verdienen wollen, weil sie auf irgendwas hinaussparen oder sonstiges, und viele Studenten auch, so wie ich.
Und offenbarst du dich den Leuten mit deiner Lebens- und Fluchtgeschichte, oder kommt man gar nicht in solche Gespräche?
Doch, also mit den Jüngeren eher mehr, weil wir halt auch privat was miteinander zu tun haben und Freunde sind. Mhm. Und auch meine Chefin weiß das. Ich mache daraus kein Geheimnis.
Jetzt hat man ja, wie gesagt, deinen Twitter-Account und kann sich da verschiedene Sachen anschauen. Also da hast du so verschiedene Beispiele geschildert, wie zum Beispiel jemand am Telefon eine Kundin hat, die gebrochen Deutsch spricht, und nach dem Telefon dann sagt, man, sind die Ausländerweiber dumm oder so. Oder wie sich jemand nach dem Telefonat über den Namen von der Kundin lustig macht und dann kommentiert mit wahrscheinlich ein, und dann kommt das N-Wort. So, sind das eher so Einzelbeispiele oder ist das in dem Beruf oder in diesem Job, den du da machst, eher weiter verbreitet? Und
nein, ich muss sagen, es sind zum Glück eher Einzelbeispiele, weil ich sagen muss, die grobe Masse bei mir, wir sind auch jetzt nicht eine so große Firma, wir haben ca. 60 Mitarbeiter, dass der Großteil eigentlich sehr, also offenherzige Menschen sind. Das sind dann Einzelbeispiele, vor allem merklich von älteren Kandidaten, wo es von der einen zwar öfter mal vorkommt und man da ganz genau weiß, welche Einstellung sie hat, dann kommt aber von einer, von der man eigentlich nicht dachte, dass sie solche Sachen sagen würde, und man einfach merkt, so, ja, man schaut den Menschen doch nur vor den Kopf, und wer weiß, weil mir gegenüber sind es natürlich alle super freundlich, wir verstehen uns auch. Aber wenn es dann um solche Geschichten geht und nach dem Auflegen, wie ich auch in dem Beispiel gesagt habe, gesagt wird, ja, manchmal kann man die Ausländer ja nur hassen, weil sie gebrochen Deutsch am Telefon gesprochen haben. Und ich dann explizit sage, nein, Punkt, 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 das geht nicht. Und dann fühlt sie sich in die Ecke gedrängt und versucht sich rauszureden, weil sie weiß, mit wem sie gerade spricht, weil sie auch ganz genau über meine Herkunft Bescheid weiß, und versucht sich da rechtfertigen über solche Aussagen. Aber ja.
Wie sammelst du das denn? Also du hast da jetzt, wie gesagt, auf deinem Twitter-Account verschiedene Beispiele veröffentlicht, kann man ja so sagen. Führst du da Buch? Hast du da irgendwie so einen kleinen Zettelblock neben dir liegen, oder hast du einfach alles irgendwie gemerkt und dann nochmal aus dem Gedächtnis rausgekramt?
Ich führe da kein Buch. Also das sind so Sachen, die mir im Kopf hängen bleiben. Ich führe da absolut kein Buch, und das kannst du mich auch in 10 Jahren noch fragen und ich werde mir das merken, weil ich sowas einfach, ja, sowas beschäftigt mich halt sehr lange, und da denke ich auch sehr lange drüber nach, und deswegen prägt sich das halt ein.
Du hast das ja alles an einem Tag runtergeschrieben. Das war irgendwie alles am, weiß ich nicht mehr, 26. Juni oder so. Kommt da noch was? Also ist da noch eine längere Liste hinter, oder ist das jetzt erstmal das, was du dir auf jeden Fall, was dir auf jeden Fall hängen geblieben ist?
Das ist das, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, und das ist auch aus dem, ja, sagen wir mal, vergangenen Jahr. Ich hatte eigentlich nicht geplant, da jetzt noch mehr zuzuschreiben. Ich hatte das eigentlich auch, also dieser Post war nicht geplant. Ich saß da eines Abends in meinem Twitter und habe dann halt auch solche Sachen gelesen und dachte so, da habe ich aber auch noch einiges zuzusagen, und habe das dann einfach aufgeschrieben und jetzt nicht mit dem Gedanken, ja, das führe ich noch fort, weil, also zum Glück würden mir jetzt nicht noch mehr Beispiele von meinem Arbeitsplatz explizit einfallen.
Du hast es gerade schon gesagt, glaube ich, zumindest meine ich es gehört zu haben. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, in welchem Zeitraum die Beispiele entstanden sind. So letztes Jahr, meinst du?
Genau.
Du hast aber auch am Ende geschrieben, in deinem alten Job war es nicht anders. Also du meinst, anscheinend ist es davor auch schon passiert. Wie war es denn da? War das auch Callcenter?
Nein, davor habe ich an der Kasse gearbeitet, in einem Drogeriemarkt. Und auch, also wir waren alles nur Frauen. Ich war natürlich wieder die einzige Ausländerin dort, habe mich aber super mit meinen Kolleginnen verstanden. Da gab es nie persönliche Probleme, weswegen sie sich auch immer sehr sicher fühlen, mir gegenüber solche Äußerungen zu machen, wie zum Beispiel, wenn wir vor der Tür stehen. Und da gab es hier in Erfurt mal, glaube ich, passiert ja leider öfter, eine Bombendrohung, wo dann der Bahnhof evakuiert wurde. Und das war in der Nähe des Bahnhofs. Und dann solche Geschichten von den zwei, die wir standen in der Gruppe zu dritt, und dann gesagt wird, ja, wenn ich an der Gruppe Ausländer vorbeigehe, da kriege ich erstmal Schiss, da muss ich erstmal die Straßenseite wechseln. Und wo ich dann auch ihr sage, wenn ich zum Beispiel an einer Gruppe deutsche Männer vorbeigehe abends alleine, dann fühle ich mich auch unwohl. Also das hängt doch jetzt nicht mit der Herkunft zusammen. Dann kommen sie so, ja, natürlich, ja, das auch und ja, sowas halt.
Aber sonst verstehst du dich gut mit den Leuten? Also sonst ist das irgendwie ein unkompliziertes Verhältnis?
Immer. Also immer. Das ist halt das Einzige, was mich sehr daran stört. Wir verstehen uns super und auch jetzt noch eine bestimmte Person, mit der ich jetzt am Arbeitsplatz arbeite, die ich dann auch genannt hatte in dem Thread. Ich versuche gegenüber ihr trotzdem weiterhin freundlich zu sein, weil ich auch ich will kein Arbeitsklima schaffen, wo es so, ja, ich nenne es mal ganz einfach so komisch ist, also unangenehm ist, obwohl das vielleicht auch die bessere Möglichkeit wäre. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, dass ich in der Zeit dann denke, am Ende bin ich dann die Blöde und werde rausgeschmissen, anstatt sie. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich diejenige bin, die gezuckt hat und andere Meinungen nicht akzeptieren will.
Naja, man kann ja immer in der Diskussion bleiben und im Gespräch. Aber naja, das ist halt so, ne, meine Einstellung, der ich hier in einem basisdemokratischen Projekt arbeite, ist wahrscheinlich nicht überall so. Aber du meintest eben schon, dass du gezuckt hast und ich frage mich halt, ob das bei anderen nicht auch so ist. Also ändert sich das Arbeitsklima, wenn jemand sowas ausspricht? Oder du meintest ja auch, du hättest dann schon auch noch mit den Kolleginnen geredet darüber. Macht das was mit dem Arbeitsklima oder geht das dann halt auch vorbei und am nächsten Tag ist wieder wie vorher?
Es ändert definitiv was am Umgang miteinander und dass ich zum Beispiel auch oft hoffe, dass ich mit einer bestimmten Person nicht mehr in einem Raum sitzen muss oder mit ihr arbeiten muss. Es gibt auch Kolleginnen, die ich darauf angesprochen habe, die sich im Nachhinein bei mir entschuldigt haben für ihr unsensibles Verhalten, was ich dann auch annehme, ist auch okay. Aber ich bin mir sicher, das ändert an ihrer Meinung nichts. Sie wird sie nur nicht mehr mir gegenüber äußern. So. Und wenn ich dann zucke, muss ich auch ehrlich sagen, jeder braucht so ein Alpha-Tier, das mal den Mund aufmacht. Und dann gibt es natürlich trotzdem noch mehr Leute, meistens Leute in meinem Alter, meine Freunde, die mit mir dort arbeiten, die sich dann auch ins Gespräch einmischen und dann ihren Senf dazugeben oder ihre Meinung dazu sagen und dann der Person auch klar machen, ey, das geht nicht. Und damit, das meint nicht nur Hava, sondern das ist so, ich auch.
Aber hat man dafür auch wirklich die Zeit oder ist man eigentlich die ganze Zeit noch im Stress am Telefon, muss noch irgendwelche Sachen, oder habt ihr irgendwie so Meetings, wo ihr dann...
Nee, wir sitzen in so einer Art, du kannst es dir wie ein Großraumbüro vorstellen, aber in sehr klein. Da sitzen wir
halt. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Kleinraumbüro von mir aus. Und da sitzen wir halt an unseren Computern, am Apparat, Telefon, Headset und so weiter, um die Arbeit zu machen. Und dann passiert es halt einfach zwischendurch. Also da ist ja nicht konstant kommen Anrufe rein, sondern einfach zwischendurch ist mal kurz Luft. Und dann kommt das Thema auf oder die eine hatte gerade eine Kundin dran, über die sie sich dann wieder aufregt, weil diese keinen deutschen Namen hatte oder sowas. Und dann kommt es halt auf. Und dann, wenn man mitten im Gespräch ist und dann klingelt dann doch das Telefon, dann muss man es abbrechen. Und dann würde ich auch nicht ehrlich sagen, wenn das Gespräch beendet ist, mich dann nochmal umdrehen und dann weiter auf sie eingehen. Da muss man schon aufpassen, ja, während der Arbeitszeit.
Du hast vorhin schon gesagt, du hast dir verschiedene Sachen zu dem Thema durchgelesen und dann dir gesagt, du kannst da auch noch was dazu sagen. Mhm. Warum hast du es gemacht? Also ich meine, man hätte ja trotzdem auch sagen können, naja, okay, ich habe mir jetzt genug durchgelesen, es ist dokumentiert, dass es das gibt, muss ich jetzt nicht noch meinen Beitrag dazu leisten. Warum hast du es trotzdem öffentlich gemacht?
Das ist halt absolut nicht meine Meinung. Also ich bin nicht der Meinung, dass es haben ja genug Leute was dazu gesagt oder genug Leute haben das und das gemacht, dann zählt meine Stimme oder so ja nicht mehr, sondern ich bin der Meinung, es müsste jeder sollte sich dazu aussprechen. Auch in anderen Gebieten, nicht nur jetzt Rassismus, Xenophobie, sondern auch wenn es um also sexuelle Belästigung geht und sowas. Und dann man sich denkt, ja, es gibt ja genug Frauen mittlerweile, die sich dazu äußern. Aber deine Stimme zählt auch und deine Erfahrung zählt auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, das zählt, deswegen erzähle ich das auch.
Und hast du, ich glaube, da bist du vorhin auch schon mal kurz drauf eingegangen, als du meintest, naja, am Ende bist du die Dumme. Aber hast du schon mal tatsächlich drüber nachgedacht, eine offizielle Beschwerde zu machen oder es irgendwie an eine höhere Stelle weiterzureichen, weil die Kollegin, die neben dir saß, einfach auch nach der dritten Woche nicht aufgehört hat, sowas abzulassen?
Die höhere Stelle, an die ich mich wenden würde, wäre meine Chefin in dem Fall. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr und sie ist auch ein ganz netter Mensch. Und da frage ich mich intern einfach, warum. Also sie bekommt das ja nicht mit. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, mit ihr darüber zu sprechen. Aber ich kenne sie und ich weiß, dass dort nichts passieren wird. Also da wird nichts passieren, da wird niemand entlassen wegen solcher Aussagen. Es ist leider so.
Naja, es geht ja nicht gleich um eine Entlassung, aber es geht ja erstmal darum, es irgendwie weiter an die Öffentlichkeit zu tragen. Und die Chefin kann ja trotzdem auch ihrer Angestellten sagen, pass mal auf, solche Äußerungen in unserem Unternehmen möchten wir einfach nicht haben. Hm. Ist ja nochmal eine andere Nummer, als ob du als Kollegin neben mir sitzt oder ob die Chefin sagt, so goes it not.
Wahrscheinlich traue ich ihr das unterbewusst nicht zu, dass sie es machen würde. Mhm. Also dazu müsstest du sie als Person kennen und dazu müsstest du diese Unternehmensdynamik kennen, worauf ich jetzt einfach nicht viel mehr eingehen will, weil das einfach zu sehr in ihre Privatsphäre eingreifen würde. Aber es ist sehr familiär bei uns. Also es ist jetzt wirklich nicht so ein Verhältnis wie Chef und Untertane, sondern es ist sehr familiär und klein. Wir kennen uns alle untereinander, wir haben alle ein gutes Verhältnis zu der Chefin und das macht es einfach noch schwieriger, dagegen Mitarbeiter vorzugehen, die dann auch viel länger da sind als ich, viel älter sind als ich, wo ich auch genau weiß, dass sie die sich sowieso auch arbeitsleistungsfähig mehr erlaubt haben, was nicht okay wäre, aber trotzdem nicht entlassen werden. Und dann denke ich mir wahrscheinlich unterbewusst, es bringt sowieso nichts, ihr das mitzuteilen.